das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Thorsten Schröder.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Tank mal schneller, damit ich auch noch drankomme, bevor die Preise wieder nach oben gehen. Solche Sätze fallen tatsächlich an den Tankstellen im Land. Das Hoch und Runter an den Zapfsäulen löst Druck aus. Und genau der soll jetzt weniger werden. Nur noch einmal pro Tag darf an der Preisschraube nach oben gedreht werden. So hat es der Bundestag heute beschlossen und hat die neuen Spritpreisregeln also auf den Weg gebracht. Das alles bringe aber zu wenig Entlastung, sagen seit Tagen die Kritiker. Wohl auch deshalb hat sich Wirtschaftsministerin Reiche heute offen für weitere Schritte gezeigt. Dominik Hebestreit.
Vor dem Bundestag rollt der Verkehr. Damit das Fahren wieder erschwinglicher wird, stimmt eine Mehrheit im Parlament für strengere Regeln auf dem Diesel- und Benzinmarkt. Ab April sollen die Preise an den Zapfsäulen nur noch einmal am Tag steigen.
Bin ich schon gut. Also klingt von Vorteil für den Bürger, würde ich sagen. Also ja, bin ich dafür.
Ich bin da noch nicht von überzeugt, dass das unbedingt greift.
Ja, es wird noch teurer, weil die werden das dann richtig teuer machen, wenn sie es nur einmal dürfen.
Ob das wirklich funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Die Konzerne, die werden schon zusehen, wie sie zu ihrem Geld kommen.
Mit dem neuen Gesetz soll zudem das Bundeskartellamt die Preisbildung genauer kontrollieren können. Morgen muss noch der Bundesrat zustimmen, aber schon jetzt herrscht weitgehend Einigkeit. Es braucht wohl weitere Maßnahmen.
Ich bin deshalb sehr offen dafür, nachzudenken, ob wir die Pendlerpauschale temporär erhöhen. Es ist wichtig, dass wir ein Signal an jene setzen, die auf das Auto angewiesen sind.
Denn der Effekt der beschlossenen Maßnahmen sei gering, meinen Wirtschaftsexperten.
Das Spritpreispaket wird lediglich etwas mehr Stabilität bedeuten. Nicht unbedingt geringere Preise, aber ein wenig mehr Verlässlichkeit, sodass die Autofahrerinnen und Autofahrer nicht befürchten müssen, dass auf dem Nachhauseweg abends nochmal die Preise stark ansteigen. Also ist etwas mehr Stabilität, aber wir dürfen nicht glauben, dass das bedeuten sollte, geringere Preise.
Morgen berät erneut die Taskforce der Fraktionen von SPD und Union. Für die Sozialdemokraten sitzt Armin Zorn in der Runde und plädiert dafür, Krisengewinne bei den Konzernen abzuschöpfen.
Sie wissen, dass die Übergewinnsteuer etwas ist, wo das Finanzministerium gerade prüft, inwiefern das eine Entlastung bringen kann. Über die Pendlerpauschale wird diskutiert. Wir haben sehr viele Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen. Und wir haben miteinander vereinbart, dass es jetzt darum geht, zielgenau zu entlasten.
Auch eine Senkung der Stromsteuer oder von Steuern auf Kraftstoffe ist in der Diskussion. Ein Mix aus Maßnahmen, meint Sepp Müller für die CDU in der Taskforce.
Es kommt ganz darauf an, wie lange die Straße von Hormuz weiter geschlossen bleibt. Wir wollen Verbraucher und Mittelstand entlasten. Das muss zielgenau passieren. Ist die Straße kurzfristig geschlossen, werden kurzfristige Maßnahmen greifen. Ist die Straße weiterhin langfristig geschlossen, dann werden wir uns auch über langfristige Maßnahmen unterhalten.
Wie schnell weitere Entlastungen kommen, auch darüber wird morgen beraten, damit die Preise spürbar runtergehen.
Das hier ist Gold wert. Ein uralter Mietvertrag, abgeschlossen wohl in den 1980ern. Die Miete heute, ja, unschlagbar günstig. Wer kann, bleibt so wohnen, auch wenn die Wohnung vielleicht irgendwann im Leben mal zu groß wird. Denn was Neues, Kleineres zu finden, utopisch und viel zu teuer. Ein altbekanntes Mittel gegen Wohnungsmangel, mehr Wohnungen bauen. Das will die Bundesregierung seit vergangenem Herbst mit dem sogenannten Bauturbo-Gesetz vorantreiben. Aber dieses Jahr rutscht die Zahl der Neubauten wohl unter die 200.000er-Marke. Mindestens 320.000 wäre nötig, so rechnen das die Fachleute. Viel Diskussionsstoff heute beim Wohnungsbautag. Fabian Siegel und Chris Libuda.
Freiburg. Eigentlich eine gute Wohngegend, doch dieses Haus steht seit 15 Jahren leer. Die Besitzer würden gerne abreißen und neu bauen, scheitern aber an zu strengen Vorgaben, sagen die Nachbarn.
Ja, die würden gern bauen.
Aber können Sie nicht das alte jetzt vermieten, das alte?
Ich glaube, das ist nicht mehr funktionsfähig.
Kein Einzelfall, sagt Freiburgs oberster Leerstandsjäger. Ingo Kottmann geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach, versucht Eigentümer zum Vermieten zu bewegen. Doch die wenigsten ließen ihren Wohnraum mutwillig leer stehen.
In den meisten Fällen ist es so, dass es für
Leerstand, der länger andauert, durchaus nachvollziehbare Gründe gibt.
Hohe Sanierungskosten, teure Bauvorschriften, die falsche Lage oder Größe. Eine heute zum Wohnungsbautag veröffentlichte Studie stellt fest, ein großer Teil der leerstehenden Wohnungen, vor allem in den Ballungszentren, ist nicht mehr brauchbar. Ein breites Bündnis aus Bauwirtschaft, Gewerkschaft und Mietervertretern fordert deshalb: Bauen, bauen, bauen. Denn in einem gesunden System können die Menschen umziehen, wenn sie wollen oder müssen, weil durch nutzbaren Leerstand und Neubauten ständig Wohnraum dazukommt. Doch diese Zirkulation sei ins Stocken geraten. Leerstand ausgereizt, Neubauten fehlen. Dazu sei die neue Wohnung oft deutlich teurer als die alte. Die Folge: knapp 10 Millionen Deutsche lebten in zu kleinen Wohneinheiten. Und auch wer sich verkleinern will, finde nichts Passendes. Dass die Bundesregierung die Genehmigungsverfahren fürs Bauen vereinfacht hat, sei ein guter Ansatz, sagt das Bündnis. Der Bauturbo erlaube den Behörden vor Ort, Vorschriften zu lockern. Sie müssten es aber nicht. Die Branche fordert daher, Baustandards verbindlich und rechtssicher zu senken. Denn Pkw-Stellplätze, Mindestgrößen fürs Bad, Lärmschutz, vieles, was mittlerweile vorgeschrieben sei, sei eher Luxus als Grundbedarf.
Das gäbe uns die Möglichkeit, die Kosten etwa um 15-20% zu reduzieren. Das muss uns aber gesetzlich erlaubt werden.
Der Mieterbund, selbst Teil des Bündnisses, drängt darauf, nicht nur mehr, sondern die richtigen Wohnungen zu bauen.
Wir verlieren im Jahr rund 40.000 Sozialwohnungen, weil sie aus der Sozialbindung, Preisbindung fallen. Also hier müsste noch deutlich mehr an Fördermitteln in dieses Segment fließen, damit wir möglichst diesen Abwärtstrend bei den Sozialwohnungen aufhalten können.
Kreativität ist gefragt bei der Gesetzgebung und auf dem Bau. In Heidelberg entstehen 3 Pilotwohnhäuser mit Betonwänden aus dem 3D-Drucker. Bauzeit für das gesamte Haus um die 10 Monate, sagt die Firma.
Der große Vorteil an unserem Bau ist, dass wir mit wenig Personal diese Wände hochziehen können. Und damit glauben wir, dass es ein Baustein sein wird. Sicherlich nicht das Allheilmittel für alle Probleme, die zu lösen sind.
Eins kann aber auch der schnellste 3D-Drucker nicht: die oft viel zu lange Wartezeit auf die Baugenehmigung senken.
Über die Krise im Wohnungsbau habe ich am Abend mit Bundesbauministerin Verena Huberts gesprochen. Guten Abend, Frau Huberts.
Schönen guten Abend.
Frau Huberts, offenbar hat Ihr Bauturbo noch nicht gezündet.
Das sehe ich anders. Wir haben den Bauturbo letztes Jahr auf den Weg gebracht und die Städte und Gemeinden im ganzen Land sind dabei, ihn jetzt auch anzuwenden. Gerade diese Woche in Hamburg wurden über 700 Projekte, Bauvorhaben genehmigt und da entsteht jetzt Wohnraum, wo er vorher gar nicht genehmigungsfähig war.
Lokal passiert da was, aber die Branche klagt heute erneut. Bauen werde immer teurer. Immer noch müssen tausende Vorschriften eingehalten werden. Wie sollen da bezahlbare Wohnungen entstehen?
Bauen ist in der Tat über die letzten Jahre immer teurer geworden. Und deswegen müssen wir runter mit den Baukosten. Deswegen arbeite ich mit meiner Kollegin, der Justizministerin Hubig, an dem sogenannten Gebäudetyp E. E wie einfach, ohne Schnickschnack, ohne viele Standards, einfach mal wieder ein bisschen back to the basics bauen.
Aber dieser Standard E, also Typ E wie einfach, der ist noch nicht gesetzlich abgesichert. Warum dauert das so lange?
Wir haben uns vorgenommen, dass dieser Standard, der Gebäudetyp E-Standard, auch richtig gut in der Praxis wirken kann von Tag 1. Und deswegen schreiben wir nicht das Gesetz in der Amtsstube mit verschlossenen Türen, sondern wir haben einen Beteiligungsprozess, der gerade läuft, wo wir die Praxis mit eingeladen haben, damit er dann auch nachher gut angewandt werden kann. Deswegen geht hier Qualität vor Schnelligkeit.
Aber wenn da viele wieder mitmischen, dann gibt es ja auch viele Einwände, wahrscheinlich doch Dinge zu behalten und nicht den Standard runterzukriegen.
Das ist die Aufgabe von Politikerinnen, dann diese Einwände in gute Gesetzgebung zu gießen. Und deswegen sind die Hinweise erstmal sachdienlich und wir machen dann ein gutes Gesetzespaket raus.
Aber wir müssen noch ein bisschen warten.
Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber dieses Jahr kann es dann auch losgehen.
Sie haben heute für eine bundeseigene Wohnungsbaugesellschaft geworben. Die hat auch Lars Klingbeil gestern in seiner Reformrede angesprochen. Woher nehmen Sie den Glauben, dass der Staat schneller, günstiger, besser bauen kann als die Privatwirtschaft?
Wir brauchen beides. Wir brauchen den Staat, der aktiv agieren kann am Wohnungsmarkt, und wir brauchen natürlich auch private Wohnungsbauunternehmen. Aber was kann der Staat mitbringen? Er kann mit einem langen Atem sehr strategisch agieren und vor allen Dingen, wenn wir uns mal Deutschland auf der Karte anschauen, da Wohnungen bauen, wo er am dringendsten benötigt wird.
Aber könnte der Staat nicht auch was an den Zinsen tun, an den KfW-Förderprogrammen, dass es für den Einzelnen auch günstiger werden könnte?
Das tun wir auch. Wir müssen massiv investieren und das passiert in meinem Haushalt. Über 11 Milliarden sind im Sondervermögen vorgesehen, die eben in den Neubau von Wohnungen fließen. Dazu kommen noch 23 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Und das sind riesige Investitionspakete, die eben das Bauen und das Wohnen wieder bezahlbarer machen sollen.
Wir sehen das ja immer wieder. In diesem Thema steckt unglaublich viel sozialer Sprengstoff. Welches konkrete Ziel haben Sie sich also gesetzt? Wie viele Wohnungen pro Jahr werden Sie bauen?
Wir haben uns explizit kein Ziel gesetzt. Wenn man sich noch mal ein bisschen zurückerinnert an den Bundestagswahlkampf 2021, dort hat die SPD 400.000 Wohnungen pro Jahr plakatiert. Was ist aber dann passiert? Der Ukraine-Krieg Russlands, also Russland hat die Ukraine überfallen und das Marktumfeld mit den Zinsen, den Baukosten, den Energiepreisen hat sich schnell geändert. Und es sind auch viele Menschen nach Deutschland gezogen, sodass die 400.000 Wohnungen dann auch nicht erreicht werden konnten und wir eigentlich auch sogar noch mal mehr bräuchten. Und deswegen haben wir uns kein Ziel in Stein gemeißelt, sondern wir sagen, jede Wohnung zählt und wir müssen schnell das Ruder miteinander rumreißen.
So kann man das auch sagen, aber verzichten Sie vielleicht lieber auf eine Zahl, um eben nicht daran gemessen zu werden. Wir erinnern uns, bei der Ampel waren es ja 400.000, haben die nicht geschafft.
Sie können mich daran messen, ob wir nachher mehr Tempo geschafft haben im Wohnungsbau. Und Zeit ist Geld, das weiß jeder. Und wenn wir gute Planungsverfahren und Schnelligkeit jetzt an den Tag legen, wenn wir an die Baukosten gehen, wenn wir investieren und wenn wir uns auch neue Wege zutrauen, wie mit der Bundeswohnungsbaugesellschaft, dann ist das ein Maßnahmenpaket, das wird Wirkung zeigen.
Also was sagen Sie heute Abend, wann zündet der Bauturbo?
Der Bauturbo wirkt, aber wir legen nach, nämlich indem wir das Baugesetzbuch noch mal wesentlich anpacken. Wir sprechen von einem Upgrade, weil wir eben noch viel mehr Stellschrauben haben als nur den Bauturbo.
Danke, Verena Huberts, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Dieses Bild sehen die Chefs der Firma BASF mit Zufriedenheit. Die Bundesregierung dagegen dürfte die Stirn runzeln. Der Chemiekonzern mit Stammsitz in Ludwigshafen hat im Süden Chinas ein riesiges Werk gebaut, das wie eine kleine Stadt aussieht. Das sei notwendig für die Zukunftsperspektiven des Unternehmens. Die Politik sieht die Expansion kritisch. Man befürchtet, je enger die deutsche Industrie sich an China bindet, desto größer werde Pekings Einfluss auf Deutschland. Peter Sonnenberg und Marie von Marlinckrodt über Milliardeninvestitionen und was die Arbeiter in Ludwigshafen darüber denken.
Nicht nur eine Werkseröffnung sieht in China anders aus als hierzulande. Im Staatskapitalismus muss man als Unternehmer auch damit rechnen, dass die Staatsführung mitreden will. Das hat BASF-Chef Markus Kamieth nicht abgehalten, hier 8,7 Milliarden Euro in ein neues Chemiewerk zu investieren. Daheim in Ludwigshafen aber regiert ein Sparprogramm und es herrscht Krisenstimmung. Viele Azubis werden nicht mehr übernommen. Der Betriebsrat muss sich auch deshalb viele Sorgen anhören.
Als sie angefangen haben, sind sie fest davon ausgegangen, dass sie, wenn sie eine gute Ausbildung machen, auch übernommen werden.
Für die Region ist das kein gutes Zeichen.
Anfangs herrschte hier viel Angst, das neue Werk in China werde der Produktion im Stammwerk Konkurrenz machen. Mittlerweile sorgen sich die Aniliner, wie man die BASF-Mitarbeiter nennt, immer mehr um den Ruf ihres Arbeitgebers.
Wenn man Aussagen tätigt, dass wir früher immer den höchsten Qualitätsstandard haben wollten und mittlerweile ist sozusagen gut ist gut genug, und dann geht es nur noch um ein Preisschild, dann hat man im Grunde genommen die Werte der letzten Jahrzehnte, der letzten 160 Jahre in Frage gestellt.
Die Zeichen, die wir hier jetzt gerade wahrnehmen, der massive Stellenabbau, der macht natürlich auch so ein bisschen nachdenklich, was machen wir denn, wenn es denn wieder besser wird? Sind wir dafür denn bereit?
In Zhanjiang hat die BASF, auch wenn es heute noch nicht so aussah, Stellen für 2000 neue chinesische Aniliner geschaffen. Sie sollen Chemikalien herstellen, laut Unternehmen nur für den chinesischen Markt. Entstanden ist der drittgrößte BASF-Standort weltweit, betrieben mit 100% grünem Strom und günstig gelegen, mit Tiefseehafen direkt am südchinesischen Meer.
Eine BASF, die nicht in China investiert, ist eine schwächere BASF. Und eine schwächere BASF ist auch für den Standort Deutschland nicht gut. Es wird immer so getan, als ob wir überproportional in China investieren. Das ist nicht so. Wir haben jetzt ein großes Projekt hier, das stimmt. Aber wenn man sich das über einen längeren Zeitraum anschaut, investieren wir mit Abstand das meiste in Europa und das meiste am Standort Ludwigshafen.
Dennoch sind 8,7 Milliarden Euro in einer Region, in der ein Krieg zwischen China und Taiwan droht, kein Pappenstiel, sagen Kritiker.
Deswegen ist es wichtig, dass die Bundesregierung, das Friedrich Merz mehrfach gesagt hat, das sind Risiken, die die Unternehmen auf ihre eigenen Kosten eingehen. Und sie sollen bitte nicht erwarten, dass sie am Ende vom deutschen Steuerzahler rausgehauen werden, wenn es schief geht.
Wirtschaftliche Interessen stehen hier zwar gegen politische Risiken, aber davon wollte sich am Eröffnungstag niemand die Feierlaune kaputt machen lassen.
Wie gehen wir um mit denjenigen, die in Europa ihre Zukunft suchen, die aber laut Recht und Gesetz nicht in Europa bleiben dürfen? Die EU sucht seit langem eine einheitliche Antwort auf diese Frage. Heute hat das EU-Parlament für schärfere Asylregeln gestimmt. Diese erlauben unter anderem Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU. Das allein sorgt für Kritik. Aber noch viel brisanter ist, wie es zu der Abstimmung kam. Der konservativen EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, wird vorgeworfen, dafür mit der AfD zusammengearbeitet zu haben. Nach Brandmauer klingt das nicht. Christian Feld.
Um kurz nach 11 fällt die Entscheidung. Und bei den rechten Parteien ist die Freude besonders sichtbar. Das EU-Parlament stimmt für eine Verschärfung der Asylpolitik. Ein historischer Tag, sagt die AfD. Was ist da heute genau passiert? Darum geht es in der Sache, um klarere Regeln bei der Rückführung, also dann, wenn Menschen kein Aufenthaltsrecht in der EU haben. Dabei sollen in Zukunft auch Abschiebungen in Zentren außerhalb der EU möglich sein, in sogenannte Return Hubs.
Ich würde nicht dieses Bild zeichnen, dass wir dort irgendwie Internierungslager oder Ähnliches machen wollen. Das geht wirklich an der Sache vorbei. Natürlich ist völlig klar, dass es menschenwürdige Bedingungen geben muss. Das ist für uns sehr wichtig.
Doch es gibt auch massive Kritik an der Verschärfung und an den Return Hubs. Kritik geäußert von Kirchen, von Asyl- und Kinderschutzorganisationen und aus der Mitte des EU-Parlamentes. Sozialdemokraten befürchten Orte,
wo rechtsstaatliche Prinzipien nicht gelten, Menschen sehr lange eingesperrt werden können, auch Kinder, Familien, unbegleitete Minderjährige. Es gibt keinen klaren Rechtsrahmen für die Rückführungszentren. All das war uns zu viel.
Doch im EU-Parlament wird nicht allein über die heutige Entscheidung diskutiert, sondern auch, wie sie zustande kam. Eigentlich bilden die EVP-Fraktion, also Europas Christdemokraten, mit den Sozialdemokraten und den Liberalen ein Bündnis, das sie Plattform nennen. Eine fixe Koalition ist das nicht, aber sie haben Zusammenarbeit verabredet. Zur Mehrheit kommt die EVP aber auch mit den drei Fraktionen rechts außen, inklusive der AfD. Die Mehrheit heute kam für die Christdemokraten nur durch Unterstützung von rechts und rechts außen zustande. Im Vorfeld soll es Absprachen unter anderem in einer Chatgruppe gegeben haben. Davon, sagt Fraktionschef Manfred Weber, habe er nichts gewusst. Und auch heute heißt es von den Christdemokraten,
diese Brandmauer ist mehr als zeitgemäß, denn die AfD besteht aus Antieuropäern. Und ich bin hier Mitglied im Europäischen Parlament. Ich will für Europa arbeiten. Welchen Sinn macht es, mit Antieuropäern zusammenzuarbeiten? Nein, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD.
Der Politikwissenschaftler Nikolai von Ondarza beschreibt das Agieren der christdemokratischen EVP so.
In dieser Legislaturperiode ist es von Einzelfällen zu einer regelmäßigen Ausnahme geworden, dass die EVP sich auch vorher mit Rechtsaußenfraktionen koordiniert und dann mit ihnen gemeinsam abstimmt, vor allen Dingen im Bereich der Migration, aber auch in der Klimapolitik.
Manfred Webers Plattformpartner, Sozialdemokraten und Liberale werden sehr genau hinschauen, wie es in Zukunft läuft, wie er und seine Fraktion es mit der Brandmauer halten.
Das EU-Parlament stimmt für härtere Asylregeln. Dazu die Meinung von unserem langjährigen Brüsseler Korrespondenten Michael Grütz.
Das Europaparlament hat über seine Position zur Verschärfung des EU-Asylrechts abgestimmt. Und für viele Abgeordnete ist es eine echte Gewissensfrage. Denn rein menschlich ist schwierig zu akzeptieren, dass etwa Flüchtende, die niemandem etwas getan haben, außer dass sie nach einer besseren Lebensperspektive suchen, außerhalb der EU praktisch inhaftiert werden können. Auch ich selbst tue mich mit dem Gedanken schwer. Und dennoch meine ich, diese Verschärfung ist notwendig. damit Migration in Europa nicht außer Kontrolle gerät, wenn sie es in Teilen nicht schon ist. Aber das Verfahren der Abstimmung hat einen schlechten Beigeschmack. Die konservative EVP hatte Kontakte zu rechtsextremen Teilen im Europaparlament und man konnte zumindest vermuten, dass es dort auch Absprachen gab. Dazu kann man durchaus stehen, denn in Fraktionen des rechten Flügels gibt es auch Parteien, die in manchen Mitgliedstaaten die Regierung stellen und prägen, Beispiel Italien. Und auch mit denen muss man auf europäischer Ebene verhandeln. Wenn aber der deutsche Bundeskanzler jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt und CSU-Mitglied Weber im Europaparlament die Kontakte zu den rechten Fraktionen inklusive AfD-Mitglieder nicht klar erklären kann, ja angeblich davon nichts weiß, dann macht man sich meines Erachtens ziemlich unglaubwürdig. Die wichtige und schwierige Entscheidung über eine andere Asylpolitik gerät dabei leider in den Hintergrund.
Die Meinung von Michael Grütz. Und wir machen weiter mit den Kurznachrichten und die hat Thorsten.
Das EU-Parlament will Menschen besser vor intimen Bildern und Videos schützen, die ohne ihre Zustimmung mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt werden. Die Abgeordneten stimmten heute für ein Verbot solcher KI-Programme. Außerdem ging es heute um den Kampf gegen Kinderpornografie im Internet. Bisher dürfen Online-Dienste wie Instagram oder Meta freiwillig in Chats danach suchen und Verdächtiges melden. Eine Mehrheit stimmte gegen die Fortsetzung dieser Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln. Grundsätzlich sucht die EU eine langfristige Lösung für Vorgaben zum Schutz von Kindern im Internet. Israel hat in der Nacht erneut Ziele in Iran bombardiert und wurde ebenfalls beschossen. Unter anderem aus Teheran. Iranische Raketen trafen eine arabische Ortschaft östlich von Tel Aviv. Die libanesische Hisbollah-Miliz attackierte die israelische Küstenstadt Naharija. Dabei wurde ein Mann getötet. US-Präsident Trump hat sein Ultimatum an Iran zur Freigabe der Straße von Hormuz unterdessen bis zum 6. April verlängert. Um an internationalen Frauenwettbewerben teilzunehmen, sollen sich Sportlerinnen nach dem Willen des Internationalen Olympischen Komitees künftig Geschlechtertests unterziehen. Transfrauen wird ein Start in der Frauenkategorie ab den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 untersagt. Das teilte das IOC mit. Die neue Richtlinie ist das Ergebnis einer von IOC-Präsidentin Coventry eingesetzten Arbeitsgruppe zum Schutz der Frauenkategorie. Bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Prag hat das deutsche Duo Minerva Hase und Nikita Volodin seinen Goldtraum wahrgemacht. Nach der Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen wurde das Eislaufpaar jetzt Weltmeister.
Der goldene Jubelschrei von Minerva Hase und Nikita Volodin war von Prag bis nach Berlin zu hören. Nach Bronze und Silber in den letzten zwei Jahren krönen die Olympiadritten ihre Saison mit dem Weltmeistertitel. Es ist die erste Goldmedaille für Deutschland im Paarlaufen seit 8 Jahren. Die Berliner verschmolzen mit der romantischen, kraftvollen Musik des Komponisten Max Richter und zeigten heute eine fantastische Leistung. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 0,34 Punkten gingen die Deutschen in die entscheidende Kür vor den Olympiazweiten aus Georgien. Keines der Paare sollte heute ganz fehlerfrei bleiben, aber Minerva Hase, Nikita Volodin waren einfach in ihrem Element der Paarharmonie und Kreativität. Nach Silber bei den Europameisterschaften, Bronze bei den Olympischen Spielen, jetzt Gold und Weltmeister.
Die Chancen für eine Rettung des gestrandeten Wals in der Ostsee vor Niendorf in Schleswig-Holstein sind wieder gestiegen. Baggern ist es am Nachmittag gelungen, eine Rinne zu graben, um den Wal von der Sandbank zu befreien. Am Abend hat er sich erstmals einige Meter ins tiefere Wasser bewegt. Morgen soll die Rettungsaktion fortgesetzt werden.
Für manche sind sie Orte des Reisefiebers und des Fernwehs, andere sind hier einfach nur auf dem Weg zur Arbeit. Auf Flughäfen treffen sie alle, ob Urlauber oder Pendler, aufeinander. Noch kurz einen Kaffee trinken, ein Mitbringsel besorgen und dann einchecken und den Koffer aufgeben. Ja, da steht man dann am Gepäckband und sieht das Gepäck wegfahren und hofft, dass es am Zielort auch ankommt. Wo aber trägt das Laufband den Koffer hin? Was passiert hinter den Terminalkulissen? Genau in diese uns meist verborgene Welt schauen wir jetzt. Und zwar mittendrin am und im Flughafen in Düsseldorf, wo Ingrid Bertram war.
Es geht tief in die Erde. Im Bauch des Flughafen Düsseldorfs werden täglich bis zu 25.000 Koffer transportiert. Familie Henning aus Hannover startet nach Mallorca. Das erste Mal sind sie an einem automatisierten Check-in.
Ich habe selber mal am Check-in gearbeitet, aber das frage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht.
Das Prinzip bei Eurowings: an allen Schaltern können die Koffer für alle Flüge des Tages aufgegeben werden. Doch wie findet der Koffer den Weg in die Maschine? Es ist wie ein modernes Bergwerk. Hinter dem Kundenbereich verbirgt sich ein kilometerlanges Geflecht an Förderbändern, über- und unterirdisch vollautomatisiert. Menschen trifft man hier nur wenige. Mentor Gani und Emre Gülcicek kontrollieren gerade den Aufzug, prüfen Zahnräder oder Zahnriemen, sorgen dafür, dass kein Band lange stillsteht.
Also lebensgefährliche Situationen machen wir jetzt nicht, aber man muss halt schon schnell sein, genau. Genau, also nicht erstmal den Kaffee austrinken oder irgendwas anderes noch, erstmal zur Störung und dann kann man weiter gucken.
Die Schaltzentrale, der technische Operator, hat mehr als 13 Kilometer Förderbandstrecke im Blick. Jeder neuralgische Punkt wird von Kameras überwacht, damit Störungen sofort auffallen.
Ganz häufig Grund für Störungen sind die Leute, die sehr clever sind und noch einen Schal oder so an den Koffer binden, ne, um zu sehen, das ist mein Koffer. So ein Schal würde jetzt zu weit raushängen und könnte auch irgendwo in der Anlage hängen bleiben.
Über 6000 Lichtschranken überwachen die Kofferwannen. Hängt ein Aufkleber oder Schal darüber, dann hält die Wanne sofort an. Wenn es nicht gefährlich ist, kann Tim Vorberg sie per Mausklick freigeben.
Wichtig für uns ist immer, dass die Anlage läuft, dass sortiert werden kann. Das ist so unsere Hauptaufgabe, das auch zu gewährleisten. Gerade die Osterferien sind bei uns ganz heiß, weil es sind nur 2 Wochen, in denen die Leute quasi in den Urlaub fliegen können. In den 6,5 Wochen Sommerferien verteilt sich das natürlich so ein bisschen, aber die 2 Wochen Ostern, die sind immer knackig.
Und nicht alles geht reibungslos. Das Team von Oben Bison muss gleich einen Airbus beladen. Aber die vorgesehene Maschine musste wegen einer technischen Panne ausgewechselt werden. Die neue ist jetzt kleiner.
Die Maschine, das war eine 321 Maschine von Bravo 3, wird gecancelt und Aircraft Change. Deswegen kommen wir hier. Wir haben eigentlich mehr als geplant.
Weil die Maschine kleiner ist als geplant, wurden Passagiere umgebucht. Deren Gepäck muss rausgefischt werden. Heißt, 39 von 172 Gepäckstücken müssen raus. Jedes Teil wird nochmal gescannt. Der Slot dafür ist knapp. Gerade mal 40 Minuten haben sie dafür Zeit. Auf dem Rollfeld geht nur wenig automatisch. Gerade beim Sondergepäck. Derzeit gehen viele Fahrräder mit nach Mallorca. Alles muss gut im Gepäckraum verteilt werden.
Was jetzt reinkommt, total ist 2848 Kilo. Und muss ich jetzt diese 2848 Kilo in die gesamte Ladefläche verteilen, damit das Balance haben.
Okay, also das ist wichtig.
Für die Weight and Balance.
Okay, damit die Maschine richtig liegt.
Richtig liegt in der Luft.
Oben Bison hält über Kopfhörer Kontakt mit dem Captain. Das Team ist eingespielt. Manche sind schon seit 20 Jahren dabei.
Es macht einfach Spaß, mit verschiedenen Nationen zusammenzuarbeiten. Wir verstehen uns alle untereinander sehr gut. Und das ist halt ein Pluspunkt, wo man auch gerne mitnimmt, auch die andere Kultur kennenzulernen und sowas.
Die Klappen schließen rechtzeitig. Der Flieger hat wegen des Maschinenwechsels dennoch 50 Minuten Verspätung. Während dieser rausrollt, geht es für das Team schon wieder an das nächste Flugzeug, das wartet.
Wenn man die Berufe von Alexander Kluge aufzählen sollte, braucht es Zeit. Kaum ein Genre, kaum ein Medium, wo Kluge nicht seine Spuren hinterlassen hat, die stets lange sichtbar bleiben. In allen seinen Jobs gehörte er mit zu den Besten im Land. In der Preisvitrine stehen auch Löwen vom Filmfestival in Venedig. Er mischte sich ein, wenn es seiner Meinung nach ungerecht zuging. Seine Gedanken waren nicht immer die, die die Mehrheit hatte. Nun ist Alexander Kluge mit 94 Jahren in München gestorben. Heiko Rauber und Gregor Vossilus.
Filmregisseur und Fernsehproduzent, Schriftsteller und Philosoph Alexander Kluge, einer der wichtigsten Denker der deutschen Film- und Medienlandschaft. Immer wieder hinterfragt er die Gesellschaft, die Wirklichkeit, in der wir leben.
Wir haben eine sehr brüchige, ja, oft mit U geklebte Wirklichkeit. Und die macht das unheimlich aus. Das können Sie im Schuldenberg genauso sehen wie an den Vertrauensverlusten, die es gibt. Ja, und Vertrauen muss der Mensch.
Kluge, geboren 1932, ein Pionier des neuen deutschen Films, der mit dem Heile-Welt-Kino der Nachkriegszeit bricht. Mit dem Film Abschied von gestern findet er seinen ganz eigenen Stil zwischen Realismus und Theatralik. Beim Filmfestival in Venedig wird er dafür 1966 mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet. Typisch für ihn sind Essayfilme, verfilmte philosophische Ansätze wie der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit.
Der Zweck eines solchen Eiligen ist es, überall zu sein und sich rasch und klar zu entscheiden. Flughafen.
Film fordert eine bestimmte Senkung der Ich-Schranke. Sie müssen mindestens die Kamera, mindestens die Darsteller, mindestens den Kameramann und auch vieles andere anerkennen als völlig autonom. Und dann machen sie einen guten Film.
1987 drängt Kluge ins deutsche Privatfernsehen. Er bekommt Sendefenster und macht unangepasstes, anarchisches Programm, oft mit Helge Schneider in verschiedensten Rollen.
Wie hast du es gemacht, als jetzt plötzlich alles digitalisiert wird? Als plötzlich im Internet? Ja, man kann doch gar keine Briefe mehr schreiben.
Es ist ein Wust von Neuheiten, der auf einen konventionellen Verbrecher einströmt. Da muss man fast schon seinen Beruf aufgeben.
Für sein literarisches und filmisches Lebenswerk wurde Kluge mit Ehrungen und Preisen überhäuft. Er hatte die Hochachtung der Älteren und die Bewunderung der jungen Avantgarde aus Kunst und Film, mit der er zuweilen auch gemeinsame Sache machte. Etwa beim Experimentalfilm Orphea, der 2020 auf der Berlinale Premiere feierte. Ein wilder Ritt durch die Mythengeschichte. Das große Publikum erreichte Alexander Kluge nicht, er hat es aber auch nie gesucht. Sein Einfluss aber war enorm, als Fernsehproduzent und Filmemacher, als Philosoph und als kritischer Geist.
Und uns bleibt jetzt noch der Blick aufs Wetter. Sven, wie wird es?
Es bleibt kalt, aber es gibt ein Zwischenhoch, deswegen gibt es morgen viel Sonnenschein. Die Nacht davor wird aber besonders eisig, das ist die Kurzvariante. Und jetzt sage ich noch kurz was zu arktischer Kaltluft, denn das kann Spaß machen zu gucken, wie so ein Schauer durch die Gegend zieht. Und Jürgen Gundelsweiler hat mir dabei geholfen. Schauen Sie mal, das ist bei Überlingen am Bodensee heute hier so ein kräftiger Schauer, wie er durchgezogen ist. Tief dunkel, fast schwarz die Bewölkung und dann das Aufreißen des Himmels. Glasklare arktische Kaltluft, da hinten ein paar Quellwolken. Also schöner würde ich als Meteorologe mal sagen, geht's nicht. Auch wenn natürlich viele sagen, auch wir hätten es im Moment gerne ein wenig wärmer. Wir gucken mal auf die Wetterlage, das ist die Begründung, warum es nicht wärmer wird. Das Hoch hängt hier draußen auf dem Atlantik, kommt da auch nicht weg. Die Tiefs werden hier rumgeführt, bringen dann von Nordwesten die kalte und eben auch feuchte Luft. Aber morgen ist das da, das kleine Zwischenhoch. Und wenn wir dann weiter gucken, und zwar an dieser Stelle auf den Radarfilm, dann sehen Sie, wie die Schauer heute unterwegs waren. Immer wenn es hier pink wird, war das Schnee. Heute haben ja einige, zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen, 28 cm Neuschnee erlebt. Sie sehen aber auch, wie das jetzt alles in sich zusammenfällt. Das ist die Wirkung des Hochs und natürlich die Nacht, keine Sonneneinstrahlung. Und jetzt gucken wir in den weiteren Verlauf. Und das ist die Wettervorschau. Sie sehen immer noch die Schneefälle hier am Alpenrand. Sie sehen morgen ansonsten einen aufgeräumten Himmel mit einigen Wolkenfeldern. Später auch ein paar Quellwolken. Die vielen Wolken vom neuen Tief sind noch außen vor, ziehen am Abend rein, bringen später im Nordseeumfeld die ersten Tropfen. Diese Nacht in dieser arktischen Kaltluft, die oft klar ist, wird kalt. 0 bis minus 6 Grad, nur direkt am Wasser der Nordsee, leichte Plusgrade morgen Nachmittag. Auch kalt, aber die Sonneneinstrahlung ist kräftig, zumindest mal 12 Grad am Niederrhein, für die meisten 6 bis 11 Grad. Direkt an den Alpen, da wo es winterlich verschneit aussieht, nur 1 Grad, also da ist es dann auch winterlich. Und wir gucken noch auf die Aussichten. Samstag überquert uns die nächste Front, 5 bis später 800 Meter die tiefe Schneefallgrenze. Sonntag der Schnee noch am Alpenrand und dann geht es von Nordwesten wieder auf, Susanne, und zeitweilig scheint die Sonne.
Ach, ich mag ehrlich gesagt den aufgeräumten Himmel. Danke, Sven.
Dann ist er bestellt.
Ja, So machen wir das. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit Satire und Dieter Nuhr.
Und danach dann Reschke Fernsehen.
Morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Schönen Abend.